Ich begrüße Sie ganz herzlich und ich begrüße ganz herzlich den Georg Kreis. Er ist, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, Historiker, Buchautor und emeritierter Professor an der Universität Basel. Er hat das Europa-Institut in Basel geleitet. Man kennt ihn als Mitglied von der Bergier-Kommission, wo ja die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg untersucht hat. Später hat er auch die Untersuchungen von der schweizerischen Beziehungen zu Südafrika in der Apartheid-Zeit geleitet. Und wir kennen ihn sehr gut in der breiteren Öffentlichkeit als Präsident von der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, kurz EKR. Er hat die Kommission aufgebaut. Er war der Erste, der das präsidiert hat und ist jetzt während 16 Jahren Präsident und wird jetzt auf Ende Jahr wird er sein Amt abgeben an einen Nachfolger oder an eine Nachfolgerin. Es ist offiziell noch nicht bestimmt, wer das wird sein. Ausser Sie wüssten da schon ein bisschen mehr und würden uns etwas verraten heute Abend, aber ich fürchte, das ist glaube ich, noch nicht ganz spruchreif, Herr Kreis.
Das war eine Frage.
Ja, vielleicht, wir können jetzt erst mal noch schnell um einen Applaus bitten für den Herrn Kreis.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe vorher schon gesagt, ich komme immer gerne auf Winterthur. Ich habe ein positives Vorurteil. Und vielleicht, wenn ich nicht allzu häufig komme, kann ich das Vorurteil auch aufrechterhalten.
Aha, gut.
Und was jetzt die Besetzung von diesem Präsidium betrifft, dachte, hat man sich auch schon überlegt, ja, wird es ein Präsident sein müssen, darf es auch eine Präsidentin sein. Das Problem ist, wir haben schon zwei Vizepräsidentinnen und dann noch ein Präsidium von drei Frauen, könnte eventuell ein bisschen problematisch sein. Aber vor allem wegen dem, weil es in der Schweiz vielleicht auch Neigungen gibt, gewisse Themen allzu einseitig von den Frauen zuzuweisen, Erziehung, Soziales und dann noch der Antirassismus. Mhm. Es ist aber auch so, das ist fest, das hat der Herr Longchamp mit der Fliege, hat das auch festgestellt in der Befragung nach der Abstimmung, dass Frauen, die eben doch mehr Diskriminierungserfahrungen haben, dazu geführt haben in ihrem Abstimmungsverhalten im 94, dass überhaupt die Voraussetzungen angenommen worden sind für den Beitritt zu dieser Konvention und für die Schaffung und für das Strafgesetzbuch Artikel 261 bis. Und wenn die Frauen leicht anders gestimmt hätten, hätte eine Männermehrheit das Bach abgeschickt.
Können Sie also Ihr Amt den Frauen verdanken, die Sie jetzt 16 Jahre dürfen
ausführen? Ich kann gut leben damit. Und es ist natürlich im Übrigen schon auch so gewesen. Es hat alles immer seinen historischen Hintergrund. Ich glaube auch, dass Ruth Dreyfus, bekanntlich auch eine Frau, und ihre damalige Generalsekretärin, Claudia Kaufmann, die nächstens auch mit einem schönen Preis in Zürich ausgestattet ist, Ombudsfrau ist, von der Stadt Zürich wahrscheinlich. Das sind zwei Powerfrauen, wo dann halt auch stark den Weg geebnet hat.
Jetzt, Georg Kreis, Sie haben 16 Jahre lang das Baby so quasi ins Jugendalter geführt, jetzt lassen Sie es los. Wie fühlt man sich da? Ich nehme an, dass diese Aufgabe haben Sie lieb gewonnen. Sie waren so der Mister Antirassismus in der Schweiz. Jetzt lassen Sie das los. Wie ist das für Sie, das Gefühl?
Für mich war das Amt wichtig, aber ich wollte es nicht zum Zentrum von meinem Leben machen. Mhm. Und manches, was auch nebendran schon wichtig war, ist auch jetzt noch wichtig. Also von daher sind die Verlustgefühle begrenzt. Aber klar, es ist aber dann vielleicht mehr einfach das Gefühl, vor allem noch in Kombination mit Rücktritt an der Universität, dass man dann einfach spürt, jetzt geht etwas zu Ende. Ja gut, das ist der Gang der Dinge.
Mhm. Was können Sie für eine Bilanz ziehen? Was haben Sie für Ziele gehabt, wo Sie das Amt angetreten haben? Und können Sie heute sagen, Sie haben die Ziele erreicht? Oder sind die Ziele noch lange nicht erreicht?
Ja. Also, die Ziele sind einfach im Sinn von einem markanten Ergebnis gar nicht erreichbar. Wir haben ja permanent irgendwie in Schadensbegrenzung müssen machen. Wir haben auch nie eine super saubere Gesellschaft irgendwie ahnen, rationalisieren. Das kann nicht das Ziel sein. Und im Übrigen, das klingt jetzt pathetisch, muss auch jemand, der im Bereich von Aufklärung tätig sein, hat davon ausgegangen, dass seine Ziele immer auch jenseits von seinem eigenen Lebensende noch von anderen angestrebt werden. Also man macht das einfach für eine gewisse Zeit. Wir haben wahrscheinlich können mit einem grösseren Gutwill starten, als uns jetzt zur Verfügung steht. Und da muss man sich dann fragen, ja, haben wir den Gutwill verspielt?
Und?
Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Also wir haben ja die gegen uns sind, die sich immer viel deutlicher und gröber artikulieren als die für uns sind. Das ist völlig klar. Und bei den anderen war ja, auch ein beliebter Vorwurf gewesen, dass wir mit unserem Antirassismus sogar den Rassismus fördern. Ich weiß nicht, wie jemand dann nachher zu einem Rassist werden will oder ist, nur weil es uns gibt. Wir haben auch nie grosse Kompetenzen gehabt, obwohl man auch uns gern als jemand dargestellt hat, so fast als ob wir der Henker von der Nation sind, auch Zensur, Maul verbinden und all die Geschichten. Man hat uns gern eigentlich schärfer und mächtiger angestellt, als wir gesehen sind. Und offenbar beliebt es gewissen Leuten, sich irgendwie erstens einmal bedroht zu fühlen und zweitens eben auch irgendwie eingeschränkt zu fühlen, eingeschränkter als es jeder Fall ist. Das hat auch auf eine spassige Art in der privaten Gesellschaft stattgefunden. So über den Tisch, jetzt musst du aufpassen, was du sagst, denn der andere sitzt am Tisch.
Das, und haben Sie sich da, haben Sie auch mit einem Vorurteil behaftet
gewesen, jetzt in dieser Zeit? Ja, da müssen wir natürlich auch aufpassen, dass man nicht wieder zu fest in der Gegenrichtung zieht und sagt, ja, wir sind doch total harmlos, was wollen wir denn eigentlich? Und dass man dann auf eine falsche Art plötzlich dann statt der Repressive ist, einer, der dann, sagen wir mal, Lizenzen zum Rassismus wiederum ausstellt. Also so, ich hatte auch immer von den lieben Medien noch einen Kontakt gehabt und da hat zum Beispiel ein bekanntes Zürcher Wochenblatt auch immer so Leserfragen gehabt, wo ich gemeint habe, die sind dann meistens in der Redaktion selber ausgeheckt worden. Also die Frage, ob man das eigene Kätzchen oder auf Negerli taufen und oder rufen, oder ob man darf nach einem Zigeunerschnitzel rufen und so. Und dann kommt man so grosszügig daher und sagt, los, das spinnt doch nicht. Es gibt auch keine absolute Deutung von Wörtern. Wörter werden eingesetzt für etwas. Also, es hängt immer von der Situation und von der Funktion ab. Und so, und dann bin ich dann am Schluss der, wo all denen sagt, ihr dürft noch Nägel sagen.
Also Sie haben von Ihren Gegnern oder von bestimmten Kritikern geredet. Wir alle wissen, das ist insbesondere eine Partei namens SVP, wo nicht nur die Kommission kritisiert, sondern auch die Rassismusstrafnorm. Gegner oder Kritiker sagen ja, es wäre nicht nötig, so eine Strafnorm. Rassistische Äußerungen oder Handlungen lassen sich auch über Strafrecht behandeln. Was sagen Sie denen?
Also erstens mal muss man in Erinnerung rufen, dass nur eigentlich der öffentliche und systematische Rassismus Delikt ist. Der ganze private Bereich, wo wahrscheinlich sogar mehr Rassismus stattfindet, wo dann die einzelnen Opfer halt müssen damit umgehen. Dass eigentlich da, dass ja schon einmal etwas sehr beschränkt ist. Und dass eigentlich auch man als obersten Wert nicht einmal den Schutz der potenziellen Opfer vom Rassismus hat, sondern unsere Gesellschaft, unsere gesellschaftliche Ordnung, unsere gesellschaftliche Friede. Wenn nämlich gehetzt wird gegen einzelne Gruppen, dann ist das für das Gesamtklima der Gesellschaft nicht gut. Und nachher kommt auch noch der Gedanke, dass ja Untaten, die man dann vielleicht am Schluss auch noch über andere Rechtsartikel könnte ahnden, sehr oft mit Wörtern anfangen. Am Anfang war das Wort. Also es fährt mit der verbalen Injurie, wie man so sagt, fährt es ja meistens an und das tut dann auch negative Vorurteile verstärken. Und selbst wenn die das fördern, und da sind wir ein Stück weit ja schon auch bei dieser Partei, das sind ja dann nicht unbedingt die Täter am Schluss, aber sie haben ein Klima mitgefördert, wo dann andere sich legitimiert fühlen, auch unter Umständen wiederum mit Gewalt das auszuleben.
Und für das braucht es so eine Rassismusstrafnorm?
Ja, und sie ist eigentlich auch recht erfolgreich in einem Bereich. Also in der Einschränkung, Bekämpfung von der Rechtsextremen, vom Antisemitismus, dem, was man so ein neonazistisches Gedankengut, Propaganda nennt, ist recht erfolgreich gewesen. Es ist auch in unserem Land aufgrund von historischen Erfahrungen irgendwie akzeptiert, dass man nicht antisemitisch sein sollte. Also es gibt, glaube ich, aus ein paar ganz wenige, gibt es, glaube ich, niemand, der würde offen sagen, ja doch, Antisemitismus ist nötig und so weiter.
Können Sie kurz sagen, wie viele Anzeigen hat es denn jetzt in dieser Zeit, wo es die Strafnorm gibt, sind eingegangen, wo man dann auch sagen kann, die sind zu Recht dann auch, ist das zu einem Urteil gekommen, zu einer Bestrafung?
Ich habe das nicht im Kopf, aber ich möchte alle ermuntern. Wir haben auch hier eine Homepage und wir haben auch mit viel Aufwand Statistiken, obwohl es gar nicht, wir haben das einfach übernommen, weil wir gefunden haben, es ist noch wichtig zu wissen, was für Verurteilungen und Freisprüche stattgefunden haben. Mhm. Im Übrigen auch in dieser erzföderalistischen Schweiz, wo hier in diesem Bereich, meine ich, ein Problem ist, weil in den einen Kantonen wird etwas verfolgt, in den anderen geht es durch und wünschbar wäre eigentlich, dass es hier Annäherungen gibt. Und das gibt es natürlich über unsere Dokumentation und die armen Richter, wenn die den Fall beurteilen, schauen sie dann mehr und mehr auf die Praxis. Und wir haben seit 1995 eine Praxis. Und von dort her, glaube ich, ist für alle Beteiligten dann auch etwas Gutes, wenn man dann so ein bisschen Rechtssicherheit hat und weiss, ob man jetzt noch Nägel sagen darf oder nicht oder was immer.
Aber Sie sagen, Sie möchten die Leute ermuntern. Das heisst, es gibt zu wenig Anzeigen nach Ihrem Geschmack.
Ich glaube, also erstens mal die direkten Betroffenen tun wenig anzeigen. Und dann gibt's auch.
Das sind Institutionen, die das
ja,
dann machen.
Und dann, wobei, also eben, man muss ja da auch sagen, es ist ein Offizialdelikt. Und es hängt eigentlich nicht. Also klagen kann man sowieso nicht. Und man kann im besten Fall anzeigen. Und die Frage, wie denn die Anzeigen von der untersuchenden Behörden, also das sind Bezirksanwälte, Staatsanwälte, wie ernst sie das denn nehmen, das ist dann noch einmal eine andere Frage. Mhm. Da gibt es also auch sehr, sehr unterschiedliche Haltungen. Es ist nicht von ungefähr, dass man jetzt schon, doch jetzt sehr schnell von den der repressiven Seite von dem Recht reden. Ich bin aber nicht zuständig. Und unsere Kommission ist absolut nicht zuständig. Wir sind keine Paralleljustiz.
Das müssen Sie, glaube ich, immer wieder betonen.
Wir werden zwar einmal gefragt vorweg. Wir haben uns am Anfang auch der Gerichtsbehörde gegenüber verweigern wollen. Aber wenn wir natürlich uns kontinuierlich und auch ein bisschen, sagen wir mal, über Literatur abgestützte Meinung gebildet haben, wenn wir die nicht den anderen vorenthalten, wenn sie uns fragen. Aber wir kriegen immer wieder auch von den Medien und den Vorfällen, die ich nicht einmal kenne, werden mir per Telefon unterbreitet und man will einfach wissen, Daumen runter, Daumen auf. Und das ist irgendwie die Hauptsache. Und dass es auch so ein Sanktionssystem im Hintergrund gibt, finde ich recht nötig, weil das Reden darüber und sich das Verhalten irgendwie verbindlicher wird. Dass wir haben ja das Problem, dass man gewisse Sachen auch im Umgang mit Frauen gern als Kavaliersdelikt bezeichnet und hier dann noch echt, irgendwie eine falsche Grosszügigkeit stattfindet. Im Übrigen auch Reue sollte eigentlich keine Rolle spielen. Das hat man dann immer das Gefühl, dass wenn jemand, Fall von einem Buchhändler, der ein rassistisches Buch im Schaft hatte, der hat dann auch eine Zahlung geleistet an irgendeinen und so, und er gesagt, ich habe bereut, das war ein Fehler gewesen, und nachher meinen, dass man dann nicht mehr strafen soll, ist ein Irrtum. Also, wenn ich bereue, mit 140 gefahren zu sein, nehmen wir an, ich würde es sogar echt bereuen und nicht nur so tun, dann muss ich die Buße trotzdem zahlen. Also das ist etwas ganz Komisches, also man sagt dann fast Softlaw-Vorstellungen, dass da einfach der übliche Mechanismus vom Recht nicht spielen soll, weil es ja eigentlich eben so etwas Unklares ist. Es wird auch von diesem Gesetz gesagt, das sei vielleicht nicht gerade das Beste in den Formulierungen. Und ich bin Historiker, ich bin nicht Jurist, aber ich habe einiges mit diesen Fragen zu tun gehabt. Meine ich, das sei auch ein Irrtum. Ich habe hier auch meinen Kollegen, der Professor Nickli von Freiburg auf meiner Seite, der sagt, andere Normen sind nicht präziser. Mhm. Also, ob jemand zum Beispiel ungebührlicher Druck auf jemanden ausübt oder was eine Beleidigung ist, etc. Sachen, die wir eigentlich meinen, für das braucht es einen Berichter. Mhm. Die müssen Einzelfallauslegungen machen und das Gesetz kann nicht bis hinter das Komma alle Fälle, die sie gar noch nicht kennen, vorweg definieren.
Aber jetzt, Herr Kreis, Sie sagen, Sie sind nicht eine Paralleljustiz. Was sind Sie denn? Also, welche Aufgabe üben Sie aus? Warum braucht es die Kommission
fast,
trotzdem
noch? Wir sind fast in der Nähe vom Staatsschutz. Wir müssen beobachten. Mhm. Wir müssen nicht jetzt unbedingt einzelne Menschen beobachten, sondern wir müssen die Gesellschaftsentwicklung beobachten. Und wir müssen Hinweise geben, wir müssen beraten. Man müsste sogar den Bundesrat beraten, nur interessiert sich der nicht dafür. Also das ist ja mit der letzten Begegnung. Und es ist dann irgendwie auch zum Abwehr. Wir dürfen auch öffentlich Stellung nehmen. Das ist ein Ärgernis. Das hat auch in gewissen parlamentarischen Vorstössen, hat man uns die Zähne ziehen und sagen, die sollen gefälligst nie mehr öffentlich etwas sagen, sondern die sollen quasi einfach intern beraten. Mhm. Aber da will eigentlich der Bundesrat hat andere Sorgen, das habe ich ein gewisses Verständnis, dass wir da nicht gerade immer um Rot gefunkt werden. Und ein ganz wichtiger Begriff ist einfach die Prävention. Wir sollten sensibilisieren für die Fragen. Das ist dann natürlich schnell, vielleicht ein bisschen in der moralisierenden Richtung.
Es wird dann schnell so ein bisschen in der Moralapostel-Ecke gedrückt. Ja. Das gefällt Ihnen aber gar nicht, oder?
Ja, ich finde es einfach nicht zutreffend. Abgesehen von dem finde ich, sollte man Moral nicht schlecht reden. Ich meine eigentlich, also man kann dann von Ethik reden, das klingt vielleicht ein bisschen besser, aber unsere Gesellschaft, wir sind alle darauf angewiesen, dass wir einigermaßen eine passable Moral haben, sonst würde das nicht funktionieren. Also das ist ein bisschen unsere Aufgabe. Wir tun ein bisschen ausklammern den ganzen Erziehungsbereich, weil die Schulen eigentlich sehr gut arbeiten. Mhm. Aber wir haben auch Beratungen und für Ausbildung von Polizei. Dort ist es dann ein bisschen schwierig. Die Polizei will natürlich nicht von uns irgendwie belegt werden. Mhm. Aber dort haben wir im Übrigen auch das Problem, dass wenn die Polizei bei Kontrollen von Afrikanern sehr ruppig zugreifen, kriegen wir dann nachher, wir sind auch ein Stück weit ja auch eine Klagemauer. Wir haben auch irgendwie eine Beratungs- und Ombudsfunktion, wobei, wenn wir Einzelfälle irgendwie behandeln, geht es schnell der Schnuff aus, weil wir gar nicht die Mittel haben dazu. Aber wir sind ganz froh, dass wir eben nicht nur so ein bisschen die Theoretisierenden sind, sondern dass wir auch am Puls sind und wissen, um was es geht. Mhm.
Jetzt gibt's ja so ein bisschen, Sie nennen den Namen nicht gern. Sie haben auch vorher den Namen nicht genannt. Wir reden aber heute sicher noch ein bisschen von der SVP, weil die Partei ist ja die, die sehr häufig darauf mit Plakat und Inserat an Grenzen geht. Und aber doch es irgendwie geschickt schafft, dass es eben den Rassismusartikel nicht tangiert. Was wir jetzt kürzlich ja erlebt haben, ist die Geschichte mit dem Wort Kosovaren schlitzen Schweizer auf. Ja. Sie haben dann Stellung genommen und gesagt, das sei nicht gesetzeswidrig, weil es nicht eine Gruppe generalisieren oder generell kriminalisieren, ja. Worauf es dann Leserbrief gegeben hat, wo es geheißen, das ist doch klar, der Geist hinter diesen Worten, also das muss man doch verurteilen. Herr Kreis, sind Sie ein bisschen milder geworden mit der SVP?
Nein, es ist so, wenn ich mir taktisch etwas würde überlegen, und das tue ich manchmal, will ich nicht auf die SVP schiessen, weil ich sie damit noch stärker mache. Mhm. Wobei dort eigentlich die Frage ist, wer ist gegen wer? Mir wird, und das finde ich einfach zutiefst unzutreffend, dass ich etwas gegen die SVP an sich habe und so.
Aber die SVP hat etwas gegen sie an sich,
gegen uns, oder? Und zwar also noch riesig. Also sie hat ja auch im Parlament schon unsere Abschaffung verlangt. Dort hat super einfach durch Pascal Couchepin hat uns gut verteidigt, hat im Übrigen auch ein bisschen differenziert. Er hat gesagt, wir sind Profi. Und als Profi können wir unsere Meinung haben und die bringen wir ein. Und andere haben andere Meinungen aufgrund des Politischen. Und aus dem kann man eigentlich etwas ankriegen. Das wäre ja vielleicht sogar, wenn wir extrem wären oder radikal, wäre das sogar der Stil von der SVP, wo immer wieder sagt, man sollte jetzt nicht gerade von Anfang an den helvetischen Konsens suchen, sondern man fängt mal ganz dezidiert an und dann findet man sich. Aber wir machen einfach das, was uns einleuchtet aufgrund von unseren Erfahrungen, ohne sich das einfach zu überlegen. Aber wir kriegen immer wieder Vorwürfe, wir siegen gegen die. Wobei ich bin überzeugt, dass viele SVP-Politiker, ich denke jetzt weniger an den Anhang, uns am Tag heftigstens bekämpfen und so, wenn sie beten, beten, dass wir erhalten bleiben.
Ach ja.
Also, das geht dann noch echt.
Dass sie etwas zu bekämpfen haben?
Ja, natürlich. Okay. Also, ich hatte dann auch einmal in Bellevue, in Bern, so einen Nachwuchspolitiker gesagt, ja, ich komme jetzt als Find abhanden. Nicht gesagt, keine Angst, wir haben noch andere Findbilder.
Ja. Kommen wir auf das Zitat zurück. Kosovaren schlitzen Schweizer auf. Das ist doch. Oder? Der Leserbriefschreiber hat doch schon ein bisschen recht. Das ist der Geist hinter diesen Worten. Das sagt doch viel.
Das ist schon so. Aber also, da will ich mal als erstes sagen, man soll die Ablehnung von solchen Auftritten nicht einfach immer nur an Polizei, an Kommission delegieren, Arbeitsteilung, die sollen halt sagen, wir finden das nicht gut und mit einer entsprechenden Haltung dafür sorgen, dass das nicht Erfolg macht.
Das meinen und, Sie, wer? Bevölkerung?
Ja. Oder? Mhm. Also auch die Zivilgesellschaft ist gefordert. Also die Kommission kann allein gerade gar nichts machen. Und ein anderes Beispiel. Also
haben Sie das Gefühl, die Zivilgesellschaft ist zu ruhig? Oder hat es da Regungen gegeben?
Ja, gut. Also, es gibt natürlich. Wir haben ja in unserem Alltag haben wir andere Sorgen. Was haben die Kinder für Schulnoten? Wie geht der Mietzins auf? Oder werde ich befördert? Oder was mache ich im nächsten Weekend? Und so. Also, wir tun ja nicht jeden Tag am Morgen aufstehen und sagen, was können wir gegen den Antirassismus machen. Also, von dort her gibt es schon eine gewisse Arbeitsteilung. Aber man müsste eigentlich im ganzen Konzert schon reagieren. Und ein konkretes Beispiel, also wenn in Biel ein Busfahrer, wenn er an einer Station ankommt und dort fünf schwarze Afrikaner sieht, irgendeinen unflätigen Spruch macht und dann empört sich eine Mitfahrerin und meldet uns das. Jetzt finde ich eigentlich, ja, die hat ja eigentlich direkt dem Busfahrchauffeur etwas können sagen oder hat können den Verkehrsbetrieb irgendeinen Brief schreiben. Also in dem Sinn, ich meine nicht, dass man muss, wenn, wenn junge Löhli hier antreten, sich selber exponieren, aber gegenüber dem Buschauffeur hat man sich nicht speziell exponiert, wenn man gesagt hat, hören Sie, das verletzt mich zu tief, dass ich Zeuge werde von dem und dem.
Also Sie erwarten da von der Zivilgesellschaft ein bisschen mehr?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Es gibt jetzt noch so ein neues Urteil, das ist vom Europäischen Menschenrechtshof in Straßburg gestern, glaube ich, also mindestens bekannt worden, dass ein Türk, der sich mehrfach straffällig benommen hat, verurteilt worden ist, von der Schweizer Gericht ausgewiesen worden ist und jetzt sagt Straßburg, das sei völlig unverhältnismäßig und hat die Schweiz verurteilt. Ich würde sagen, das ist ziemlich Wasser auf die Mühle von der SVP, wenn man sieht, was der junge Mann damals jung gemacht hat, Körperverletzung, Raub, Vermögens, Strassenverkehrs, andere Delikte und dann mehrmals verurteilt. Die SVP kann ja nur jubeln, wenn die fremden Richter solche Urteile sprechen.
Gut, also die Richter sind ja dann auch nicht die blinde Justitia und sind auch ein Stück wie dem Zeitgeist unterworfen. Das gilt vor allem auch für den letzten Befund von Straßburg in Sachen Minarett, den ich gar nicht gut finde. Also, dass man irgendwie den Muslim abspricht, dass sie, sofern sie nicht selber ein Türmli bauen wollen, über das Verbot verletzt sind. Fehlt nicht Aktivlegitimation, haben irgendwie zwei falsche geklackt, weil sie nicht selber Türmli bauen wollen. Und dann spielt es offenbar keine Rolle. Das war für mich noch erstaunlich. Mhm. Und jetzt, also in diesem Einzelfall, will ich mir keine Meinung irgendwie bilden, ohne es gesehen zu haben. Es ist ja grundsätzlich irgendwie problematisch, die Haltung, dass man schwierige und ein Stück weit kriminelle Menschen einfach zum Nest ausgeht. Also, dem seine Familie ist aus irgendwelchen Gründen da und er ist auch da. Und ich weiss gar nicht, ob man dann, was ja auch keine Lösung ist, einen analogen Kriminellen, der einen Schweizer Pass hat und nicht einfach nur einbürgert, einen Schweizer Pass, da kann man auch nicht zum Nest ausgehen. Also die Eliminationshaltung, die dahinter ist, finde ich jetzt einmal grundsätzlich problematisch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus Fälle gibt, wo man sagt, also das sogenannte Gastrecht ist verletzt worden. Wobei, also ich finde, das Gastrecht sollte nicht so breit ausgelegt werden, dass man dann sagt, ja, du bist jetzt einfach schnell rausgefallen.
Ich höre da nicht, Sie sind ja noch FDP-Mitglied, ich höre da gar nicht die FDP reden, sondern eher die SP. Sind Sie der falsche Partei, Herr Kreis?
Ja, also ich bin einfach aus grundsätzlichen Überlegungen im Übrigen vom Ausland aus an meinem 30. Geburtstag im Eliminationsverfahren und die zweitletzte Position ist tatsächlich die SP gewesen. Und nachher bin ich...
Also die SP wäre für Sie in Frage gekommen, hat aber dann...
Ja, aber die hat damals in den 70er Jahren gerade eine sehr radikale Phase gehabt und ich bin im Übrigen in Basel bei den Radikaldemokraten. Und wir haben uns auch immer gegenüber Zürich abgrenzt und die FDP hat sich jetzt nach rechts entwickelt, das ist völlig klar. Und auch gute persönliche Freunde wie der René Rinoff, immerhin einmal Ständeratspräsident, oder Lili Napolz und andere, die sind gegangen und ich weiss auch von anderen, die sagen, wir sollten eigentlich rausgehen und dann gibt es noch irgendein anderes Argument, wo man sagt, also wenn alle gehen, dann wird die Partei rutscht immer noch mehr nach rechts, das ist nicht die Haltung und so. Ich mache einfach meine Arbeit und ich muss auch sagen, ich bin eigentlich nie von der FDP wegen dem unter Druck gesetzt worden. Also, und ich meine auch, dass generell Parteimitgliedschaften immer noch dann wirklich problematisch sind, wenn man passiv Mitglied ist. Wenn man eigentlich etwas macht in dieser Partei und bei Parteitagen irgendwie für Zivildienst eintritt oder so, dann kann man sagen, ich will an dem gemessen werden, was ich mache, und nicht irgendwie an einer pauschalen Etikette. Und Von dort her habe ich sogar, also ich bin ja da zuletzt, wo ich etwas gesagt habe im Fernsehen, wo nicht verstanden wurde, böswillig zum Teil von gewissen nicht verstanden wurde, bin ich auch von Freisinnigen gestützt worden. Obwohl der Vorschlag dachte, wiederum vom Zähneziehen von dieser Kommission, von einem gewissen Herr Wasserfallen,
gekommen ist. Der Jungspund in der FDP. Ja. Mhm. Ja. Genau. Ja, wie geht es dann? Vielleicht machen wir einen schnellen Abschwenker, um nachher wieder vielleicht nochmal auf das Thema zurückzukommen. Die FDP. Die FDP ist also ein bisschen im Schlingerkurs. Der Abwärtstrend zeigt sich. Also es wird wahrscheinlich bei den Wahlen nicht eine grosse Siegesphase geben. Und obwohl der Herr Pelli das versucht aufrechtzuerhalten, ist die FDP noch das, was Sie unter dem verstehen, was Sie mal beitreten sind. Eben, Sie vertreten ja so den liberalen Geist. Ja, hat die FDP, Sie haben ja gesagt, sie ist nach rechts abgedriftet. Was ist passiert mit der FDP, dass sie so schlingert?
Also gut, also warum sie so hingekommen ist, das ist eine andere Frage, aber dass sie so hingekommen ist, ist, glaube ich, eindeutig. Und der Liberalismus hat vereinfacht gesagt zwei Seiten, eine wirtschaftliche und eine gesellschaftspolitische. Und die gesellschaftspolitische ist vielen FDPler aus dem Radar gekommen. Und die konzentrieren sich ganz oft auf den wirtschaftlichen Liberalismus und gehen dann entsprechend auch stellen Nähe her zu den weiteren Parteien rechts, um es mal so zu sagen. Weil sie sagen, dort haben wir ja unsere gemeinsamen Nenner in den ganz wichtigen Punkten, also das ist Steuersenkungen etc. Und dann ist die gesellschaftspolitische Haltung, die wir zwar nicht gut finden, sekundär bis irrelevant. Ich meine zwar, dass es auch im rechten Flügel von der FDP Meinungen gibt, die vielleicht sogar froh sind, dass die SVP den dreckigen Job für sie macht und eigentlich etwas in ihnen anspricht, wo wir vielleicht sogar alle in uns haben, aber wo dann noch sagen, ja, wenn wir jetzt den Rechtsnationalismus praktizieren, seid es wenigstens jemand. Und sie können dann, die FDPler können dann nach traditionellen Vorstellungen anständig bleiben.
Was ist denn für Sie eine ideale FDP? So wie Sie sie, was ist Ihre Vision von einer aufrechten, erfolgreichen FDP?
Sie fragen da mir viel ab. Ich weiß, ich kann jetzt da nicht irgendwie ein umfassendes, schon gar kein Parteiprogramm, aber es ist da auch im Übrigen ein bürgerliches, wo mir mehr und mehr fehlt bei der FDP. Das Wort bürgerlich ist immer mehr als Begriff nach rechts gerutscht. Man hat das Gefühl, je rechter die Positionen sind, desto bürgerlicher. Oder wenn man sagt, die bürgerlichen Kräfte müssen zusammen. Und da halte ich mich an eine klassische Vorstellung, was bürgerlich ist. Also bürgerlich ist einmal nicht extrem. Das ist einmal noch kein Inhalt, aber das Formale ist noch recht wichtig. Und dass man eigentlich auch eher alltagsorientiert ist und nicht auf dramatische Sondersituationen abhebt und die sogar herstellt. Und sie pflegt eigentlich, schwieriges Wort, aber das Normale und nicht das Abnorme. Und ist auch eigentlich ein Philosoph oder Marquardt hat dann gesagt, sie ist eigentlich für Hausordnungen und pflegt nicht irgendwelche Götterdämmerungen oder das Erhabene oder so.
Für Hausordnungen und trotzdem liberal. Geht das zusammen?
Ja, das geht durchaus zusammen. Also man müsste dann irgendwie darüber reden, wie gross die Staatsquote soll sein. Ich finde es auch falsch, dass man den Staat schlecht schwätzt. Also es ist abgesehen von dem inkonsequent, denn wenn es um die Flugi geht, die man anschaffen will, ist dann genug Staat
da. Kampfjet.
Aber auch eigentlich einfach dort, wo es um die repressive Seite geht, ist man dann für Staat und dort, wo es um Tagesschulen geht, ist man gegen den Staat. Mhm. Und das meine ich nicht. Und ich meine auch, nur hilft mir das nicht, dass ich eigentlich die historische, also Geschichte auf meiner Seite habe. Und die gerade auch heute tun eigentlich Freisinnige immer noch für sich in Anspruch nehmen, sie haben doch die Schweiz geschaffen. Und sie haben den Staat aufgebaut. Und da ist im ganzen 19. Jahrhundert, gibt es nicht einen Winterthurer, einen Jonas Fuhrer?
Der Jonas Fuhrer, der erste Bundespräsident, ja.
Geht ja alles wieder auf. Also, da ist eine Staatsbejahung vorhanden gewesen, auch wenn sie dann noch fälschlicherweise die Eisenbahnen vielleicht auch nicht untypisch, aber die haben sie ja dann den Privaten überlassen, bis sie sie dann haben zurückkaufen müssen, weil sie gemerkt haben, dass das nicht gut ist. Also es ist auch hier natürlich immer ein Abwägen und es ist immer offen. Also man kann hier auch nicht irgendwie mit einem programmierten Muster das Problem lösen.
Aber eins ist klar, die SVP ist ihnen zu extrem. Die SVP macht einen Dreckjob. Ist die SVP eine Partei, die, ja, jetzt auch gerade, wenn man so die plakative Kampagne, die sie seit Jahren fahren, würden sie sie in rassistischen Ecken stellen?
Sie sind einfach einmal gegenüber dem Antirassismus schlecht aufgestellt, wie man so sagt. Aufgestellt. Und ich habe noch vor mir eine grosse Schlagzeile vom grossen Vorsitzenden, zwar nur Vizepräsident von dieser Partei.
Bald Ständerat vielleicht.
ja. Er sagt es zwar dann auf Französisch, man soll doch aufhören, überall Rassismus zu sehen. Und das ist eine Banalisierung dahinter und eine falsche Entwarnung. Ich finde den Satz, man soll aufhören, überall Rassismus zu sehen, mindestens so falsch. Wir sind nicht die, die das machen. Wenn man uns das dann, um die andere Haltung zu begründen, uns quasi die Gegenhaltung unterstellt. Aber da sieht man, dass das ist nicht ihr grosses Anliegen. Und sie haben ja, einerseits haben sie ja immer Verschwörungstheorien. Jetzt haben wir ja wieder einen Geheimplan wegen Europa auf dem Tisch. Und neben der Verschwörung ist ein anderes, was eben typisch ist für die Mentalität, ist Verrat. Landesverrat oder Lügen und so weiter. Und es ist auch da quasi, ist irgendein Geburtsverrat geklappt an der Einführung von dem Antirassismus, weil man behauptet, ihr habt uns Sachen versprochen, die wir nachher nicht eingehalten haben. Und da hat zum Beispiel, das ist ganz deutlich gekommen, wo das Bundesgericht, das sind ja auch fremde Richter, auch wenn sie nur in Lausanne sitzen, die haben das sogenannte Waldhüttenurteil erlassen, wo gesagt haben, es ist eine rechtsextreme öffentliche Party, auch wenn man dann noch sagt, man feiert den Geburtstag von jemandem. Und dann ist das Waldhüttenurteil genommen worden, um zu sagen, dass eigentlich man verroten worden ist, dass man über den Tisch gezogen worden ist. Es ist ja so, dass mindestens Legende geht, ich bin nicht dabei gewesen, dass der damalige Präsident von der SVP sich vom Sigi Feigl hat irgendwie sogar zu einem Ja für 94 für die Vorlage gewinnen lassen, aber eben unter Vorzeichen, die nicht eingehalten worden sind. Und ich meine eigentlich, das stimmt nicht. Mhm. Also wir haben ja dann, aber das wird jetzt sehr detailreich, also die Frage, die berühmte Stammtischfreiheit. Ich glaube, da hat es keinen Stammtisch, oder? Ist das ein Stammtisch? Also, das ist, also wie weit dürfen wir am Stammtisch unflätig sein? Mhm. Und da gibt es eine Praxis, wenn Sie jetzt auf den Stuhl stehen und allen verkünden, dass die Kosovaren kriminell sind, dann begehen sie ein Delikt. Aber wenn sie es einfach in einem bekannten Nachbar sagen, dann ist es freie Meinungsäußerung. Aber da ist einfach ist quasi auch eine Attacke auf die Stammtischfreiheit uns unterstellt worden.
Trotzdem muss ich jetzt vielleicht da noch ein bisschen die andere Seite übernehmen. Also man hat ja, man weiss schon, die SVP hat die Wählerschaft von 30%, oder vom grossen Kuchen, also der grosse Teil vom Kuchen. Gerade im Zusammenhang mit der Minarett-Initiative, auch mit der Ausschaffungsinitiative, ist er stark, hat Angst vor dem Fremden, vor dem möglicherweise Bedrohlichen, vor dem, wo vielleicht unsere liberalen Werte auch könnte gefährden. Steht es denn um unsere Schweizer Bevölkerung so schlecht, oder hat die SVP vielleicht in gewissen Fragen nicht auch recht?
Es wird ihr ja schnell recht geben, weil sie sagt, weil man hat die heben Sachen thematisiert, die tabuisiert worden sind. Ich glaube es nicht einmal. Also, ich glaube auch, dass die ganze Migrationsfrage ist von Anfang an eigentlich immer mit Nüchternheit angeschaut worden und auch das Phantom der Multikulti-Naiven entspricht nicht der Realität.
Aber in dem Fall, zum Beispiel in Zürich im Sozialamt, wo man ja angeblich nicht einmal hat dürfen, irgendwie schlecht über Ausländer, über die Migranten reden, ja, ist es, offenbar hat es da gewisse Tabus gegeben.
Das mag sein. Es gibt natürlich in jeder Gruppe einen Gruppendruck. Und wenn dann das noch von einer Vorgesetzten gefördert wird, dann ist das nicht gut. Mhm. Aber ich meine, liegt gegenüber auch wichtigen Vorträgen, dass Eingewanderte sollen Deutsch lernen. Es hat dann einmal meines Erachtens ein falsches entgegengegeben, wo man theoretische Fahrprüfungen in 7 bis 9 Sprachen angeboten hat. Und das hat man aber nicht gemacht, um den Migranten zu helfen, sondern man hat das gemacht, weil man gesagt hat, das dient der Verkehrssicherheit. Und ich habe mich außerhalb von dem mit Sprachenfragen genau ein bisschen beschäftigt. Und da ist einfach immer die Frage, wo liegt die Interessenlage? Also auch in einem Spital, wenn eine Patientin kommt und sie muss versorgen, dann kann man sagen, rede jetzt einmal Deutsch, vorher mache ich nichts. Oder durch Abwart in einem Haus, wenn er daran interessiert ist, dass Abfall ist ganz wichtig, ordentlich respektiert wird, dann tut das vielleicht halt auch auf Türkisch aufschreiben. Mhm. Aber die Regel ist echt das Zentrum und nicht einmal der Mensch. Also der Mensch muss dann, kann dann auch verpflichtet werden, die Regeln zu haben. Und ich habe im Übrigen auch kein Problem mit dem harten Kern von der SVP. Ich finde, das gehört mehr oder weniger zu der Ausstattung von allen Gesellschaften. Ich habe hingegen ein Problem mit dem milderen Teil von der SVP. Der war mal eine Zeit in Bern noch stärker, wo das mit sich machen lässt. Denn ich meine eigentlich auch, ein Teil vom SVP-Programm ist ein valables Programm und so weiter. Muss man sich nicht skandalisieren, aber dass man sich das andere gefallen lässt. Und dann eben, dass ja dann auch aus einer Laune raus, Sie können sagen, aus Angst aus, ich weiß nicht. Also das Wort Angst wird uns nicht immer wieder serviert. Wir müssen doch verstehen und das Ganze zu einem Kommunikationsproblem reduzieren. Und es gibt aber solche, die auf sehr hohem Niveau wenn Angst haben. Und was macht man da? Und bei der Minarett-Initiative ist ja dann noch bei den nachträglichen Befragungen eine typische Antwort gekommen, dass man sagt, also eigentlich, wir geben ja zu, dass die in der Schweiz lebenden Muslime eigentlich nicht das Problem sind. Die haben quasi gegen den Weltislam in der kleinen Schweiz eine Abstimmung durchführen. Und sozusagen auf Vorrat, dass dann ja keine Fundis meinen, sie heben hier eine Spielweise. Mhm. Und das dann nachher eigentlich unter der Diskriminierung und der inneren Distanzierung, das nimmt man ja dann in Kauf, dass die Menschen, die über so eine Vorlage in ihrer Würde auch verletzt sind, und das
weil sie aber, jetzt keine Türen können bauen, sind sie ihre Würde verletzt.
Aber wir haben den euch trotzdem zu integrieren. Und wenn, also das sind ja einfach hohe Widersprüche. Es hätte im Übrigen, meine ich schon, ich habe vorher gesagt, dass man ist, eigentlich beim an der Anti-Antisemitismus gewöhnt haben, dass man sagt, es geht nicht, in den 30er Jahren ist das gegangen. Ich weiß nicht, ob das dann auch wieder mal kommt, aber man muss sich einfach mal die Analogie vorstellen. Sie stimmt nicht in jeder Beziehung, aber so eine Minarett Anti-Minaret-Plakat mit jüdischem Inhalt. Zur Zeit, wo die Bergier-Kommission, die wir ja kurz erwähnt haben, was heisst, den Juden geht es nur ums Geld oder was immer, da ist man zu Recht vorsichtig. Aber man muss sich eigentlich, und man hat auch den Echten gesagt, also Juden ist ja an sich vielleicht irgendwie, vor allem wenn sie aus dem Osten kommen, schwierig. Aber die schweizerischen Juden, das sind bessere Juden. Weil sie auch durch unsere bessere Umgebung zu besseren Menschen gemacht worden sind. Und diese Vorstellung gibt es im Ansatz auch. Es gibt quasi eine Helvetisierung der Muslimen. Und das stimmt ja auch. Die findet ja zum Teil auch statt. Aber man hat die dann nicht zum Maßstab genommen, wo es dann auf 54% aufgeschnellt ist, weil man da gemeint hat, man müsse irgendwie den Bin Laden abhalten von der Schweiz.
Sie haben vorhin von ein bisschen Zivilcourage auch geredet, eben, oder von der Zivilgesellschaft, die sich äußern sollte, wenn rassistische Tendenzen spürbar oder sichtbar sind. Sie haben eine Kampagne, eben, Sie haben ja vorher auch gesagt, Sie machen eine Präventionskampagne, jetzt vor dem Wahlkampf die sogenannte Fairplay im Wahlkampfkampagne gestartet. Man kann im Internet schauen, wer sich da dazu bekennt.
Haben Sie nachgeschaut?
Ich habe ein bisschen reingeschaut.
Wissen Sie, wie Sie schon unterschrieben?
Das hätte ich jetzt gerne von Ihnen gewusst. Sie wollten 50'000 Unterschriften sammeln.
Ich weiß, ich habe es jetzt nicht mehr angeschaut, aber die letzte Zahl war ungefähr bei 3'000.
Ja, das ist ein bisschen ernüchternd.
Es ist kein Postulat, das die Menschen vom Sockel reißt. Oder aufwachen lässt oder so.
Also es ist darum gegangen, Unterschriften zu sammeln, wo sich die Leute dazu bekennen, ich will keinen diskriminierenden Wahlkampf und will den Politiker aufrufen dazu, das nicht zu machen.
Wir haben vor 4 Jahren eine Untersuchung gestartet, wie weit das in den Medien Wahlkampf mit Rassismus gemacht. Aber das ist dann, haben wir, wo die Wahlen vorbei waren, haben wir unsere Resultate publiziert. Und wir haben eben da wollen, quasi präventiv und irgendwie ohne jetzt mit dem Zeigefinger Leute anzugehen, die dem nicht entsprechen, aber und es ist im Übrigen auch relativ kostengünstig. Aber wir haben gedacht schon, im Nationalrat hat es schon Anfragen gegeben, es sind immer Steuergelder, die wir ausgeben. Und hat man wollen wissen, und haben wir erstens mal mit unserem laufenden kleinen Budget, wo 180'000 Franken im Jahr beträgt, haben wir, glaube ich, 3'000 Franken für so Einrichten von einer Homepage. Wir haben nicht einmal das Geld, um Kampagnen zu lancieren. Es gibt in der Schweiz eine Einstellung, dass Drogen sollten bekämpft werden dürfen Kampagne, also ob es jetzt Alkohol, ob es Rauchen ist und so. Und der Rassismus ist ja unter einem gewissen Titel auch eine Droge. Aber es ist offenbar immer auch gleichzeitig gesagt, es ist eine erlaubte politische Haltung. Und wir wollen nicht und wir dürfen auch nicht irgendwie die Schweizer in politischen Dingen bearbeiten. Wir haben dann subtil 2 Kampagnen gemacht. Wir haben immer müssen Privatgeld suchen. Die ersten, die gezahlt haben, waren auch potenzielle Opfer, nämlich die Juden. Wobei die zu Recht gesagt haben, ist das eine Nacht wie eine Schutzgelderpressung. Sollen wir zahlen, damit man mit uns anständig ist? Und dann hat es natürlich viele, die nicht einmal das Geld hatten dafür. Also, und dann machen wir Benevol, weil wir ja in der unter den Künstlern noch recht viel Unterstützung haben, die dann solche Sachen gestalten.
Also freiwillige Einsätze.
Ja, und dann aber auch einzelne Verleger, ich weiß nicht, ob der Landbot dabei war, die dann auch Inseratenraum zur Verfügung stellen. Okay. Aber, ja, man probiert einfach immer wieder etwas, aber so absolute Lösungen gibt es nicht. Und man hat dann auch gar nicht das Geld, um nachher noch einmal eine sogenannte Evaluation von unserem eigenen Tun zu überprüfen und dann das nächste Mal das Ziel besser korrigieren und so weiter.
Ich möchte da, an dieser Stelle noch darauf aufmerksam machen, dass Sie gerne nachher auch eine Frage stellen können, sich einbringen. Der Herr Kreis muss pünktlich auf den Zug, darum schauen wir, dass wir auch da pünktlich das Gespräch durchführen. Mich nimmt noch etwas Wunder, Sie haben einmal in einem Interview gesagt, jeder von uns oder wir alle haben rassistische Tendenzen. Und sogar Sie, die ja sehr sensibilisiert sind, die sich tagtäglich mit dem Thema auseinandersetzen, sogar Ihnen passiert das. Sie haben sogar mit einem Beispiel erklärt. Und zwar haben Sie gesagt, Sie haben auch schon sich dabei ertappt, wo Sie einen Dunkelhäutigen in einem Mercedes gesehen haben und sich überlegt haben, woher hat er das Geld? Und bei einem Weissen wären Sie nicht auf die Idee gekommen. Ja. Sogar Ihnen passiert ja, ja. So etwas. Warum haben das Menschen? Was ist der Grund, warum Menschen so in dieser Ausgrenzungsform
denken? Also wir müssen unterscheiden zwischen Reaktionen in Konfliktfällen oder in normalen Fällen. Ich bin Velofahrer, wenn jetzt der Weiss Mercedes mir schräg gekommen wäre, dann hätte reagiere ich natürlich auch irgendwie mit Empörungen, die einem im tiefsten Inneren zur Verfügung stehen. Und da ist es ja so. Also, es gibt ja auch Fälle, wo über Leserbriefe in zum Beispiel Zürich, in Predigerkirche oder wenn dann dort ein Deutscher in einem Schweizer den Parkplatz wegschnappt, dann ist es nicht einfach ein Mensch, der das gemacht hat, sondern es ist ein Deutscher. Also, so sind wir einfach.
Haben Sie sich mal überlegt, warum wir Menschen so ticken?
Ja, es gibt, das Ganze beruht ja sowieso auf der ganz einfachen Unterscheidung ich und die anderen oder wir. Wir und die anderen. Das ist das Grundmuster vor allem, auch von diesen Plakaten. Mhm. Und das muss man dann nicht einmal spezifizieren. Und darum kann man eigentlich unverfolgt, kann man problemlos fremdenfindlich sein. Weil dann die Einzelnen dann das schon noch konkretisieren. Also man muss gar nicht sagen, alle Albaner oder alle Türken, das machen dann die Einzelnen im Bedarfsfall. Und eben
also vor allem, man findet beim Einzelnen dann einfach noch das Haar in der Suppe.
Im Konfliktfall. Mhm. Und eine Idee ist, dass man ja müsste über die sogenannte Erziehung irgendwie so ein Konzept im Kopf haben, wo einem erstens mal erlaubt, selbstreflexiv zu sein, über sich nachzudenken. Mhm. Und dass einem auch gewisse Warnampeln angehen, sagen, jetzt ist bei dir wieder das und das abgegangen.
Mhm. Also, die Moral ist ein drin,
ja, einem drin. Und ja, da sind wir, und da sind wir wieder zurück bei dem generellen Antirassismus, der eigentlich nicht begriffen wird. Ich habe es im Übrigen gerade kürzlich mit Herrn Freisinger können in Zürich diskutieren. Und er ist ja verunglimpft worden, weil er mit einem Hitler-Plakat gleichgesetzt wurde. Ich habe ihm dann einen Brief in die Hand gedrückt und gesagt, ich hoffe, dass er aufgrund von dieser Erfahrung ein bisschen eine andere Einstellung kriegt.
Denn hat er Anzeige erstattet?
Ja, und das Bundesgericht hat ihn geschützt und auch triumphiert jetzt. Und es ist ja so, dass in der Schweiz generell Individualbeleidigungen als nicht gut eingestuft werden. Aber Gruppenbeleidigungen sollte man irgendwie noch und noch machen dürfen. Und die Gruppenbeleidigung oder Diffamierung, um sie so zu sagen, hat das Problem, dass wenn sie eine ganze Gruppe diffamieren, ein negatives Bild von Kosovaren zeichnen, ist dann ein Einzelner, der als zugehörig zu dieser Gruppe angeschaut wird und identifiziert wird, das Opfer von der Gruppenbeleidigung. Also wir haben einen berühmten Disco-Fall in Herkingen, Egerkingen, irgendeinem da im Aachen. Solothurn. Ja, genau. Also, dort hat der Türsteher, ein junger Mann, aus der Disco, nicht in den Disco reingelassen, hat gesagt, heute oben wollen wir, also, die haben nicht nur heute oben, wir wollen keine Leute aus dem Balkan. Mhm. Und das ist eine grosse Verletzung und es ist eigentlich auch ein Verstoß, denn das sieht unser Gesetz eben auch noch vor, was an alle offen angeboten wird, muss auch Bedienungen, man kann nicht sagen, Tamilen raus und so. Und das wird aber in dem Fall, jetzt auch in dem Disco-Fall, ist sogar der Richter der Meinung gewesen, weil Balkan nicht im Gesetz steht, sei es kein Delikt. Mhm. Ja. Und der hat dann also sogar noch seinen Rekurs verloren. Ich kann sich vorstellen, wie der sich in der Schweiz aufgehoben fühlt. Mhm. Und es ist ein anständiger Mensch gewesen. Und es ist auch einer, wo man eigentlich gesagt hat, der hätte eher, sonst wäre er gar nicht in der Lage gewesen, den Fall anzuziehen, hat irgendwie einen höheren Ausbildungsgrad gehabt.
Okay.
Gut, aber ich meine, das, ja. Also der Respekt vor Menschen hängt nicht vom Ausbildungsgrad ab.
Das ist noch ein wichtiger Hinweis. Sonst hängen sie sich selber noch wieder etwas an.
Nein, im Übrigen, nein, also Professoren, das ist eine Negativkategorie.
Aha, okay, gut. Lassen wir das mal so stehen. Haben Sie Fragen? Möchten Sie dem Herrn Kreis etwas sagen? Irgendetwas, was Ihnen auf dem Herzen liegt? Ja, die Dame, es wäre gut, wenn Sie sich mit Namen nennen, weil wir ja auf dem Radio sind, müssten Sie auch ins Mikrofon reden. Danke.
Anita Fahni. Es gibt zwei Wörter, die meiner Meinung nach vermischt werden. Integration und Assimilation. Mhm. Und meinen Sie nicht, dass wenn viele Leute von Integration jetzt reden, dass sie eigentlich Assimilation meinen? Meiner Meinung nach wäre das sehr schade, wenn die Kulturen, verschiedene Kulturen verloren gegangen würden.
Also das ist in der Tat so, dass der Begriff, wo man der Assimilation entgegengesetzt hat, ist jetzt wieder von anderen übernommen worden und ist mit Assimilationserwartungen verknüpft. Und die Integration ist sowieso ein Allerweltswort geworden. Und ich habe es auch im Bundeshaus gehört, dass wir doch eigentlich jetzt statt unseren Antirassismus zu betreiben, sollen wir eher Integrationsförderung machen. Und der Mensch, der Magistrat hat total verkannt, dass das selbst hochintegrierte Menschen sind im Rassismus ausgesetzt. Also es gibt, man sagt nicht quasi, ja, wenn halt jemand schlecht integriert ist, dann muss man sich nicht wundern, dass er rassistisch beleidigt wird. Also das sind einfach zwei Dimensionen.
Mhm. Gut, ist das soweit beantwortet? Haben wir weitere Fragen, Bemerkungen? Ja, bitte.
Thomas Kromer, was meinen Sie zu der Aussage, dass heute wieder Plakate auftauchen, die man in den 30er Jahren gesehen hat und die man eigentlich nicht wieder haben will?
Also das verstand ich. Ich bin jetzt hier mit einem Kollegen auf Zürich gefahren, der hat gesagt, er habe in Argentinien heutige Plakate gesehen, die eigentlich ihn an die Zeit vom Peronismus erinnern. Und es gibt einfach in der Bilderwelt erstens nur ein beschränktes Arsenal, das zur Verfügung steht. Und es gibt eine hohe Kontinuität. Man kann nicht sagen, jetzt bei diesen Plakaten, an die ich mich denke, da ist das Rot-Weiß-Schwarz, ist eine im Dritten Reich eine Farbe gewesen. Und da reagieren Deutsche, die im Land leben, schockierter. Aber ich würde auch nicht sagen, dass im Rot-Weiß-Schwarz an sich Rassismus drinsteckt. Aber es, so die Stiefelplakate, da sieht man gewisse Analogien, wird ja von den Medien nebeneinander gehalten. Aber das Plakat selber ist eben auch schwer juristisch zu beurteilen, viel schwieriger als Wörter. Da wird ja auch eben an etwas appelliert und da wird dann gesagt, ja, die machen ihnen Emotionen. Und da ist dann im Übrigen ganz ein einseitiger Emotionsbegriff. Also das hat Angst, aber Hass, Verachtung und so weiter. Eigentlich, ich habe nichts gegen Emotionen. Und ich meine einfach, man sollte unsere emotionale Palette nicht einfach nur einseitig immer aktivieren. Und da gibt es auch ein grosser, ein wichtiger Punkt, das ist, man soll nicht Sympathie sein. Also wir müssen auch Ausländer nicht lieben, sondern wir müssen Empathie, ist leider ein Fremdwort, aber sagen wir, man muss sich in den anderen hineinversetzen, nach dem Sprichwort, wie heißt es? Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu, etc. Also, das ist im Übrigen vom Kant der kategorische Imperativ, der hat es einfach auf Hauchdeutsch ein bisschen besser gesagt. Also, die Empathie und dass wir sagen, ja, es betrifft mich nicht direkt, aber es betrifft andere und es betrifft die Kultur in diesem Land, ja. Mhm. Aber es gibt einen Gewöhnungseffekt. Also, wir wissen ja, dass auch so Touristinnen, Studentin, die aus England kommt, in die Schweiz, wird abgeholt von einer Freundin, die ist schockiert über die Schöfle. Und wir sehen sie ja nicht einmal mehr. Also, es ist noch, und man hat jetzt auch hier bei diesen Fussplakaten, hat man eigentlich, kann man sagen, ist eine grosse Gewöhnung eingetreten. Und dann sagen ja auch die Politfachleute, das ist eigentlich gut, denn die Emotionalisierung treibt nur eine Seite an. Und, aber es ist eigentlich auch schade, dass man es nicht mehr sieht.
Ja, es tritt jetzt ein bisschen massierter auf, jetzt fällt es einem wieder auf. Und so. Genau, wir haben noch weitere Fragen. Ja, bitte.
Herr Lehmann, mich würde interessieren, hat Österreich strengere Gesetzgebung? Weil ich habe jetzt gerade letztens gelesen, dass da der SVP-Werber, der das Minarettschiessen gemacht hat, dort eine ziemlich hohe Gefängnisstrasse angedroht hat. Und in der Schweiz ist ihm, glaube ich, so nichts passiert. Also haben die strengere Gesetzgebung? Ja.
Also, es ist noch etwas, was wir müssen eigentlich auch besser bekannt geben, dass die Schweiz im Grunde genommen, wo man jetzt das Gefühl hat, die seien im Korsett von der Repression, eigentlich wesentlich larscher ausgestattet ist. Und dann kommen die, das ist dann auch der Chefredakteur von der Weltwoche, der dann sagt, ja, die Angelsachsen und dann die Niederländer, die sind viel grosszügig. Das stimmt ja zum Teil, aber die sogenannte Hate Speech, also die Hassrede, sind in England auch nicht erlaubt. Und bei uns sind ja Hassredner sind immer nur noch die muslimischen Hassprediger, die es ja sicher auch gibt. Das muss ja nicht, aber man muss nicht an diesem dünnen Segment eine ganze Population. Aber es ist so, dass wir haben natürlich da dann vielleicht noch das Problem. Ich würde jetzt zugespitzt sagen, einen gewissen Nachteil aus dem, dass wir im Krieg verschont worden sind. Die Österreicher und die Deutschen haben natürlich eine explizite und auch eine wesentlich weiter gediehene Nazi-Vergangenheit gehabt. Das ist unser Spart geblieben. Und darum ist auch die Gesetzgebung strenger.
Wäre jetzt so ein Kosovaren-Inserat, wäre jetzt in Österreich unter Strafe gestanden? Oder was denken Sie?
Ich weiss es nicht. Aber eben, wenn wir nochmal von diesem Plakat reden, mir hat dann gefallen, dass Lektor Druss dann nach dem Fußballnationalsieg, wo man drei Goal in einem Kosovar verdankt, dass man dann vor die schwarzen Füße einfach so eine Bölle da hat. Und sagt. Aber eben, das Schlechte wird immer generalisiert, das Gute nicht.
Dann stelle ich Ihnen jetzt vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, noch ein bisschen persönliche. Sie gehen jetzt aus dem Amt raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie in Ruhestand treten, obwohl Sie den wahrscheinlich längstens verdient hätten. Was haben Sie für Pläne für die Zukunft?
Ich muss sagen, ich habe im Moment so viel zu tun, dass ich gar nicht der Zukunft plane. Also bei gewissen publizistischen Aufgaben, also wir tun das nächste Jahr im Herbst eine grosse Schweizer Geschichte rausgeben, im Schwabe Verlag.
Was meinen Sie mit mir?
Das sind 30 Historiker. Oh. Innen. Mhm. Die letzte grosse, das ist die Geschichte der Schweiz und der Schweizer, ist im 83 rausgekommen. Also, Rick hat jetzt auch mein geschätzter Kollege Thomas Meissen einen guten Einbänder gemacht, aber das ist ein anderer Typus. Und es ist mir bei Gedächten, bei dieser maßgeblichen Geschichte von 83, wo alle Studentinnen und Studenten lesen, wo in der Schule verwendet wird, das war eine reine Männergeschichte. Es hat damals keine einzige, im 83 noch, keine einzige Frau, und jetzt könnte ich jetzt zugespitzt sagen, jetzt müssen wir sogar aufpassen, dass wir als Männer nicht in der Minderheit
sind. Dass sie nicht diskriminiert also, werden.
Also, es gibt viele publizistische Pläne, aber sonst bin ich nicht dazu gekommen, mir also beruflich irgendwie etwas zu überlegen, aber ich werde es Ihnen schon dann noch mitteilen, wenn es denn so wird.
Das freuen wir uns. Sie sind ja noch Mitglied im Club Helvetik, so ja. einem linksorientierten intellektuellen Kreis, ja. wo sich ja auch schon darum bemüht hat, den Minarett-Artikel wieder aus der Verfassung rauszukippen. Ja. Wo stehen Sie da? Oder haben Sie dort Bestrebungen?
Dort haben wir eben eine hohe Aufmerksamkeit gehabt, weil wir quasi hätten gegen das Volksvotum antreten, genau. Wobei da zwei hoch anerkannte Völkerrechtler, aber beide pensioniert, haben einen Toleranzartikel sich ausgedacht, weil man sagt, man kann nicht Artikel einfach nur zur Abschaffung vorlegen, sondern man muss ihn ersetzen durch einen anderen. Da, glaube ich, ist man noch weit weg. Wir haben auch nicht die Maschinerie zur Verfügung. Und abgesehen von dem, dass auch hier bei dem Club Helvetik, der lebt von seiner Buntheit, von seiner Vielfalt. Ich habe kürzlich dann mal noch so etwas, was wir Zürcher Erklärung genannt haben, habe ich aufgesetzt, weil es niemand anders gemacht hat. Und ich habe mir so ungefähr 50 E-Mails über mich ergehen lassen, wo kleinste und Korrekturen gemacht worden sind, die im Übrigen niemand interessiert. Aber das gehört einfach zu unserer Art zu arbeiten. Und es ist im Übrigen primär ein Club, der für sich selber will Klarheit gewinnen will und das gar nicht so sehr gegen aussen will auftreten. Und es sind unsere Gegner gewesen, die uns bekannt gemacht haben und damit auch die Medienaufmerksamkeit erzeugt haben. Und da sind wir eigentlich eher ein bisschen defizitär und können gar nicht das alles liefern.
So ein bisschen als Beschneider von der direkten Demokratie sind Sie ja betitelt
worden. Ist, alles in allem muss ich schon sagen, wahrscheinlich so ein Mitte-Links-Club, aber wir haben eben zum Beispiel so einen Freisinnigen wie der Dick Marti und der René Rienhoff ist auch dabei. Also wir probieren, dass es nicht ganz in eine Seite gibt.
Wunderbar. Ich sehe, Sie haben noch zu tun und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da gewesen sind. Danke. Ich danke Ihnen ganz herzlich, danke auch Ihnen, dass Sie da gewesen sind. Nur noch ganz schnell, ich möchte noch den nächsten Stadttag ankündigen, das ist in 2 Wochen, am 27. Oktober, da werden wir den Claude Nicollier, Ex-NASA-Pilot und Astronaut hier im Stadttag haben. Wenn Sie es weiterverzählen können, wenn Sie selber kommen, freuen wir uns sehr. Dankeschön.